Wir heißen auch heute Vormittag alle ganz, ganz herzlich willkommen in dem teuren Namen des Herrn und wünschen uns einander Gottes reichen Segen. Nur kurz als Orientierung: An dieser Stätte wird nicht eine Glaubensrichtung vertreten, sondern hier geht es um die Verkündigung des Wortes Gottes, so wie sie in der Heiligen Schrift steht, ohne dass wir deuten oder auslegen, sondern einfach von Herzen glauben, was darin geschrieben steht. Wir sind der Überzeugung, dass Himmel und Erde vergehen werden, auch alle Deutungen werden vergehen, alle Menschenmeinungen werden vergehen, alles wird vergehen, aber Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Und wer Gottes Wort in sich aufgenommen hat, der bleibt mit dem Wort in Ewigkeit. Es sind so viele Dinge, die uns bewegen. Hier wird auch über die geistlichen Entwicklungen unserer Zeit ab und zu etwas gesagt. Es geschieht ja so viel in der Welt. Ab und zu hören wir davon, Bruder Schmidt hat es kurz erwähnt, worauf ich heute auch Bezug nehmen möchte, auf die charismatische Bewegung, Pfingstbewegung, verschiedene Bewegungen, die nun auch in unseren Tagen besonders bekannt sind und auch einen besonderen Zulauf haben. Wir möchten doch auch die Dinge, die jetzt geschehen, biblisch beleuchten, einordnen und Gott um Gnade bitten, dass alles wohlgehe. Ich habe ja alle Versammlungen in Österreich miterlebt und ich muss gleich zu Anfang sagen, ich habe mich sehr darüber gefreut, dass in Zungen gesungen wurde. Ihr mögt das im Moment nicht so ganz verkraften, aber ich habe mich wohlgefühlt. Ich habe mich sehr, sehr wohlgefühlt. Und wir müssen uns ein wenig korrigieren lassen. Wir müssen freier werden. Wir müssen uns mehr öffnen und dem Geiste Gottes mehr Raum lassen und geben. Es war wohltuend, als größere Scharen eben auch in anderen Sprachen, in herrlichen Melodien dem Herrn gesungen haben. Ich habe meine Hände mit erhoben, ich habe mitgesungen im Geiste in anderer Sprache. Ich habe es getan. Der Geist ist von Gott. Man muss einfach wissen, was von Gott kommt, muss angenommen werden, ganz gleich, wo und wann es kommt. Ob die Lehre, die dort gebracht wird, von Gott ist, ist eine ganz andere Frage. Ob die Praxis von Gott ist, ist eine ganz andere Frage. Man muss also diese Dinge wirklich unterscheiden. Der Geist Gottes wirkt ja zum letzten Mal auf der ganzen Erde. Und da nun aus allen Sprachen, Völkern und Nationen, aus allen Kirchen, aus allen Freikirchen, aus allen Gemeinden und Gemeinschaften die Kinder Gottes herausgerufen werden müssen, dann frage ich euch, wie soll das geschehen? Es muss einfach einen Weg Gottes geben und den gibt es auch. Gott hat Wege und Mittel. Er ruft heraus. Ehe wir in die Wortbetrachtung hineingehen, die wir ja hier an dieser Stätte immer haben, und ihr wisst ja, ich habe in diesem letzten Traktat ja auch darauf Bezug genommen, dass in der charismatischen Bewegung noch viel Vermischung ist. Aber irgendwie, ganz zum Ende, wird eine ganz klare Absonderung stattfinden. Denn Gott will die Vermischung nicht. Aber zunächst ist sie da. Und dann kommt die Absonderung. Dann wird offenbar, wer von Gott erwählt ist oder nicht. Übrigens, dieses Traktat hat wieder sehr großen Anklang gefunden und ihr könnt es massenweise mitnehmen und verteilen, denn Gott kann dadurch zu den Menschen reden. Ich habe ein Buch mit mir, aus dem ich kurz etwas vorlesen möchte. Wie vorhin schon gesagt, um ein wenig Orientierung zu geben, der Titel dieses 270 Seiten langen Buches ist Spiel mit dem Feuer. Und hier wird vieles gesagt, hier wird Brenham erwähnt, Hicks, Zeiss. Es ist eigentlich ein Querschnitt der kirchengeschichtlichen Entwicklung seit dem Zweiten Weltkrieg in der Hauptsache. Und es geht also bis in die Neuzeit hinein. Dann, was im Vatikan geschieht, die charismatische Bewegung im Vatikan. Und ich werde euch gleich eine Weissagung vorlesen, die eben auch im Petersdom im Vatikan gegeben worden ist. Und ihr werdet staunen, in welch einer Weise die Dinge vor sich gehen. Aber gleichzeitig sei betont, dass Gott nur einen Ansatz macht, um durch seinen Geist noch überall zu wirken, um auch die Wiederkunft des Herrn und das, was wichtig ist, noch einmal auf den Leuchter zu stellen. Und ich glaube, dass wir mit der göttlichen Botschaft abschließend die Aufgabe haben werden, den göttlichen Ruf in all diesen Bewegungen überkonfessionell geben zu können. Auf Seite 67 steht, nach dem Zweiten Weltkrieg hatten die Auseinandersetzungen mit der Pfingstbewegung ein vorläufiges Ende gefunden. Ich überspringe einige Zeilen. So blieben abgesehen von einigen Heilungsevangelisten wie Tommy Hicks, William Branham, Hermann Zeiss, die evangelikalen Nachkriegsjahren weitgehend unberührt. Und es geht weiter und weiter. Ich wollte nur erwähnen, dass kirchengeschichtlich viele Dinge bekannt sind. Sogar Krefeld ist bekannt, Bruder Frank ist bekannt, andere sind bekannt, vielleicht besser und mehr als uns lieb ist. Auf Seite 71 steht, vom Jahr 1964, David Duplessis nahm 1964 auf Einladung des Vatikan am Zweiten Vatikanischen Konzil in Rom teil. Dann geht sie weiter mit der St. Peters Basilika und was da gesagt und getan wurde. Und der Papst, der damalige Papst, hat eben in Gegenwart all dieser Charismatiker seine Ansprache so beendet. Und gemäß der Lehre des gleichen Apostels feiert treu, häufig und würdig die Eucharistie. Das ist der Weg, den der Herr gewählt hat, damit wir sein Leben in uns haben. Ebenso nahet euch vertrauensvoll dem Sakrament der Versöhnung. Diese Sakramente sind Zeichen der Gnade, die uns von Gott durch die notwendige Vermittlung der Kirche geschenkt wird. Und jetzt geht's. Liebe Söhne und Töchter, mit Hilfe des Herrn, Kraft der Fürsprache Marias, der Mutter der Kirche, in Glaubens- und Liebens- und Apostolatgemeinschaft mit eurem Hirten seid ihr vor allem Irrtum bewahrt. Und so werdet ihr auf eure Weise zur Erneuerung der Kirche beitragen. Jesus ist der Herr. Halleluja. Merkt ihr die, ich hätte fast ein schlimmes Wort gebraucht, die schlimme Vermischung. Und jetzt kommt es darauf an, die Schrift Tag für Tag zu durchforschen, wie in Apostelgeschichte 17 von denen zu Beröa geschrieben steht. Sie durchforschten Tag für Tag die heiligen Schriften, ob es sich also verhielt. Aber jetzt kommt die Weissagung, eben nachdem der damalige Papst Paul VI. Das so gesagt hatte, während dieser Feier im Petersdom. Er ging folgende Weissagung, ich lese sie. Ich habe dich mit meiner Kraft gestärkt. Ich will meine Kirche erneuern. Ich will mein Volk zu einer neuen Einheit führen. Ich fordere dich auf, wende dich ab von unnützen Vergnügungen, habe Zeit für mich. Ich möchte euer Leben zutiefst verwandeln. Schaut auf mich. Eine solche Weissagung hätte in jeder Pfingstgemeinde stattfinden können, stimmt's? Oder auch nicht, natürlich. Ich lese weiter. Ich bin immer noch anwesend in meiner Kirche. Ein neuer Ruf ergeht an euch. Ich schaffe mir aufs Neue ein Heer von Zeugen. Hört sich das nicht gut an? Und führe mein Volk zusammen. Meine Kraft liegt auf ihm. Sie werden meinen auserwählten Hirten folgen. Wende dich nicht ab von mir. Lass dich von mir durchdringen. Erfahre mein Leben, meinen Geist, meine Kraft. Ich will die Welt befreien. Ich habe damit begonnen, meine Kirche zu erneuern. Ich will die Welt zur Freiheit führen. Eine Weissagung im Vatikan 1964 in Gegenwart von David Duplessis, von dem ich selbst noch einen Brief habe, der seinerzeit aus Südafrika in die Vereinigten Staaten kam, von dem Dienst Bruder Brennim sehr beeindruckt war. Und wir haben 1964, und ich möchte bitten und fragen, wer sich daran erinnern kann, als John McTernan aus Rom hier in Krefeld bei uns gepredigt hat. Wer kann sich daran erinnern? Bruder Russ, Schwester, Bruder Illing, Bruder Schmidt, es sind einige. Und wer kann sich daran erinnern, dass ich dann mit dem Auto nach Rom gefahren und dass wir dort Versammlungen hatten, bei denen Duplessis, Bischof Stanley und viele andere dabei waren. Und anschließend gingen sie dann in den Vatikan hinein, um ihr Anliegen dort vorzutragen. Mir sind sehr viele Namen von den Herrschaften bekannt, die hier aufgeführt werden. Zwei Dinge möchte ich in diesem Zusammenhang hervorheben. Erstens, dass die Vermischung da ist. Zweitens, dass das Echte und das Unechte so eng beieinander liegen, dass nur die Auserwählten, die das Wort Gottes kennen und als bleibenden Besitz in sich aufgenommen haben und tragen, durch die Salbung des Heiligen Geistes erkennen werden, was nun stimmt oder nicht stimmt. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir diese Dinge befolgen. Könnt ihr euch vorstellen, dass tatsächlich in dieser Zeit, in dieser Generation, in allen Kirchen und Freikirchen, in den früher ganz toten Kirchen, Episkopal, Anglikan, wer sie alle sind, in der lutherischen Kirche, überall wird jetzt in Zungen gesprochen, in Zungen gesungen, für Kranke gebetet, alles wird getan. Ich sage noch einmal, es ist eine sehr schlimme Vermischung bis zum heutigen Tage, aber der Geist Gottes setzt eben doch an, dass die biblischen Wahrheiten mehr und mehr an die Weltöffentlichkeit dringen und dass Menschen nicht nur irgendwo in dem kleinsten Kreis, der überhaupt keine Beachtung gefunden hat, davon erfahren, sondern weit und breit in der gesamten Öffentlichkeit von diesen Dingen Kenntnis genommen werden muss. Hier auf Seite 116 ist einfach ein sehr markantes Wort oder ein Ausspruch von einem Mann, der Folgendes sagt: Zeichen und Wunder sind die Visitenkarte des Reiches Gottes und nicht an die Zeit Jesu und der Apostel gebunden. Das konkrete Tun der Werke Christi, Zeichen und Wunder eingeschlossen, sollte ein fester Bestandteil des normalen Christenlebens sein. Steht in diesem Buch hier auf Seite 116. Ihr Lieben, wir wollen Folgendes beachten. Ganz gleich, wie sehr die Vermischung ist, wollen wir die Gnade haben, Gott darum zu bitten, uns mehr zu geben, als alle anderen haben. Haben wir das begriffen? Dass wir glauben an Zeichen und Wunder, aber Zeichen und Wunder werden überall geschehen. Von dem falschen Propheten heißt es in der Einzahl, von dem falschen Propheten, dass er Wunder tun wird, sogar Feuer vom Himmel fallen lassen wird. So steht es geschrieben. Soll es uns da wundern, wenn diese Sache in all die Kirchen und Freikirchen hineingetragen wird? Nein, es muss so sein. Aber die Auserwählten werden zwischen dem falschen Propheten und, wie wir es ja vorhin gelesen haben, dass Maria die Beschützerin der Kirche ist und so weiter, die ja dort, wie es dort gelehrt wird, dass wir zwischen dem falschen Propheten und dem wahren Propheten, zwischen dem Echten und Unechten unterscheiden können und Gott dafür danken, dass er Sorge dafür getragen hat, dass wir in diesen letzten Tagen eine ganz klare Orientierung aufgrund des Wortes Gottes haben. Nicht, weil ein Mensch etwas sagte, sondern weil wir zum Wort, zum Originalwort zurückgebracht worden sind, haben wir geistliche Unterscheidung bekommen. Die geistliche Unterscheidung ist nicht im luftleeren Raum, sie geschieht aufgrund des Wortes Gottes. Denn wie wollten wir sonst recht sprechen? Im Alten Testament, so kann man nachlesen, gab es das Licht und das Recht, das Brustschild Aarons, in dem die 12 Steine waren, entsprechend der Stämme Israels. Und wenn jemand einen Traum hatte oder eine Offenbarung, dann musste er in den Tempel kommen. Er musste sich vor dieses Brustschild stellen. Und wenn er seine Offenbarung gab und es leuchtete nichts aus diesen 12 Steinen hervor, dann konnte er nach Hause gehen. Dann war die Sache nicht von Gott. Habt ihr Wert vom Licht und Recht gehört? Lasst mich eure Hände sehen. In der Bibel. Von dem Brustschild Aarons? Habt ihr nicht gelesen? Von dem Licht und Recht? Ja, wer liest das Alte Testament überhaupt? Das ist sehr wichtig. Es muss gelesen werden. Von Saul heißt es, und der Herr antwortet ihm nicht mehr durch einen Traum, nicht mehr durch das Licht und Recht. Habt ihr es nicht nachgelesen? Ja, und dann gibt es die Weissagung, erst wenn wieder ein Priester mit dem Licht und Recht da sein wird, wird vom Hochheiligen gegessen werden können. Ja, da gibt es genügend Bibelstellen. Im Neuen Testament ist die Lehre der 12 Apostel das Licht und das Recht. Jeder, der etwas von Gott zu haben meint, muss sich vor die Lehre der 12 Apostel stellen. Und wenn das Licht nicht hervorleuchtet, dann darf der Betreffende abziehen. Dann ist die Sache nicht von Gott. Und wenn dann irgendjemand sagt, Maria sei nun die Begleiterin oder Beschützerin und dies und jenes, halten wir doch die Lehre der 12 Apostel hin und stellen wir uns davor. Nichts leuchtet auf. Es bleibt dunkel. Warum? Weil es nicht von Gott ist. Also, göttliche Unterscheidung, Unterscheidung der Geister und der Dinge kann nicht von dir und von mir in Privatregie vorgenommen werden. Göttliche Unterscheidung kommt durch das Licht und das Recht. Wenn man es genau formulieren will, dann hat das Licht Zeugnis abgelegt, dass die Sache, die vorgetragen wurde, recht war. Und das Wort Gottes ist ein Licht auf unserem Wege. Es erleuchtet alle Dinge, um die es geht. Es beleuchtet richtig und verkehrt. Und in diesem Licht Gottes, in dem Licht des Wortes, sehen und erkennen wir alles und haben ein Verständnis darüber bekommen, in welch einer Weise jetzt in der Endzeit Und das ist wirklich eine sehr kritische Zeit. Die Stunde der Prüfung, die Stunde der Versuchung ist über den ganzen Erdkreis gekommen. Die göttliche Orientierung anhand des Wortes Gottes ist das Gebot der Stunde. Wer sich nicht am Worte Gottes orientiert und die schriftlichen Belehrungen und Wahrheiten ernst in sich aufnimmt, wird einfach keinen klaren Blick haben, geschweige unterscheiden können, worum es tatsächlich geht. Dann müssen wir auch Folgendes beachten, dass zu jeder Zeit noch eine gewisse Vermischung da war. Als Israel aus Ägypten auszog, so steht's in der Bibel, 600.000 Mann, ungerechnet Frauen und Kinder, und dahinter steht dann, und viel Pöbelvolk zog mit ihm. Es gab diejenigen, die aufgrund der göttlichen Verheißung mit Recht herausgegangen sind, herauszogen, und dann gab es, wer weiß wie viele, die dann mitgezogen sind. Also, man darf die Sache nicht verurteilen, sondern Gott darum bitten, dass er Recht spricht und dass diejenigen, die sein wirkliches Eigentum sind, die sein Wort in sich aufnehmen, die von seinem Geist belebt werden, die immer tiefer in die Heilige Schrift hineingeführt werden. Denn so haben wir es ja im Worte gelesen, im Brief an die Römer. Alle, die vom Geiste Gottes geleitet werden, das sind Kinder Gottes. Also haben wir jetzt zu unterscheiden, bitte nicht richten oder urteilen, geschweige verurteilen, sondern ganz einfach begreifen, es ist das letzte Wirken Gottes. Und die Sonne scheint über Gerechte und Ungerechte, der Regen fällt über Böse und Gute. Alles, was auf dem Felde der Erde steht, wird getränkt mit geistlichem Regen. Aber dann kommt's. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Man kann nicht Feigen lesen von den Dornen oder von den Disteln. Dann merkt man, was eigentlich in dem Menschen ist, welch ein Leben ihn beseelt und durch ihn offenbar wird. Göttliches Leben führt immer zum lebendigen Wort zurück. Denn Jesus sagte, die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und sind Leben. Abschließend nur noch zu diesem ersten Bereich möchte ich sagen, ich, und das hat Bruder Schmidt und andere, die dort waren, ja miterlebt in den charismatischen Versammlungen. Ich kann mich in alles sehr gut hineinfügen, wenn mir nur die Gelegenheit gegeben wird, anschließend sagen zu können, was gesagt werden muss im Namen des Herrn. Die äußere Umrahmung, die stört mich gar nicht. Ich schaue auf den Wert der kostbaren Seelen, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Und um diese Seelen geht es, die unser Herr durch sein teures und heiliges Blut erkauft hat. Ich würde es mir wünschen, dass Sie mich mal zu einem direkt internationalen Kongress einladen würden. Die Einladung möchte ich dann herzlich gerne annehmen. Schauen wir in die Heilige Schrift hinein. Nur noch einige Stellen. 5. Mose, Kapitel 10. 5. Mose, Kapitel 10. Ein Vergleich für unsere Tage. Gott trifft Erwählung, Herausführung, er segnet. Und wir glauben, dass wir wieder ganz kurz vor einem Exodus stehen, vor einem Auszug, und zwar dem Auszug der Braut Jesu Christi von dieser Erde und dem Einzug in die Herrlichkeit. Ich glaube, dass diese Zeit sehr nahe gerückt ist. Wie lange es allerdings noch dauern wird, vermag niemand zu sagen, auch wer es möchte, der kann es nicht. Gott hat es so eingerichtet, dass niemand, auch nicht die Engel, Kunde davon haben. Ihm sei Dank dafür. so lasst uns wachen und beten, eben auch deshalb, weil wir nicht wissen, wann unser Herr kommt, um uns heimzuholen, dass wir jederzeit bereit wären, ihm zu begegnen. Vielleicht darf ich doch bitten, ehe ich Schriftworte lese, dass wir noch einmal zum Gebet aufstehen. Himmlischer Vater, von ganzem Herzen danke ich dir für diesen Tag, den du gemacht hast. Mein Gott, du schenkst uns Übersicht und Orientierung durch dein Wort, o Herr. Wir danken dir insbesondere für die prophetische Offenbarung, die du uns geschenkt hast in diesen Tagen, damit wir aufgrund deines Wortes durch deinen Geist klar unterscheiden können, worum es geht. Geliebter Herr, wirke noch einmal durch deinen Geist, ja erfasse alle Nationen, alle Denominationen, o Herr, um so dein Volk, die bluterkaufte Schar, herausrufen zu können. Geliebter Herr, lass uns dann den Anteil daran haben, der uns von dir zugedacht worden ist, nämlich die Herausrufung zu geben, wie mit Posaunenschall hinauszurufen, was du zu sagen hast. Alles sei dir anbefohlen, o Herr. Wir bitten dich nun, sei du auch während diesem Teil unseres Gottesdienstes mit dir anwesend, o Herr. Du wollest alles vergeben. Nimm alle Sorgen, alle Nöte, alles, was uns bedrückt und wo noch Missverständnisse sind, wo noch Klarheit fehlt, o Herr, da wollest du Gnade schenken in allen Dingen. Herr, in deiner Gegenwart fühlen wir uns wohl. Sei du gepriesen und hochgelobt. Wasche uns in deinem teuren Blute. Gib uns neu den Zugang zu dir, zu deinem Gnadenthron, die wirkliche Gemeinschaft mit dir durch den Heiligen Geist, dass wir dich im Geist und in der Wahrheit anbeten könnten. Geliebter Herr, wir sind international hier versammelt und wir sind alles Pilger auf Erden. Unser Bürgertum ist im Himmel. Halleluja! Du wirst bald wiederkommen, um deine bluterkaufte Schar heimzuholen. Lass uns Anteil an der Herausrufung, an der Zubereitung, an der Vollendung haben. Wir preisen dich, wir danken dir, wir rühmen dich, wir beten dich an. Halleluja! Halleluja! Sei dir dem lebendigen Gott jetzt und in Ewigkeit dargebracht. Halleluja! Segne mit uns dein gesamtanbetendes Volk, geliebter Herr. Und nochmals sagen wir es dir, wenn du uns dazu gebrauchen kannst, die letzte Botschaft hinauszutragen, so öffne Türen, o Herr, und tu die Herzen auf, damit dein Wort laufe und du zu deinem Recht und Ziel kommen könntest und die Vollendung geschehe. Dir, dem allmächtigen Gott, sei alles dargebracht in Jesu heiligem Namen. Amen. Amen. Wir lesen aus 5. Mose, dem 10. Kapitel von Vers 14. 5. Mose, Kapitel 10 von Vers 14. Bedenke wohl, dem Herrn, deinem Gott, gehört der Himmel, und zwar der innerste Himmel, die Erde und alles, was auf ihr ist. Und doch hat der Herr sich nur deinen Vätern in Liebe zugewandt und hat euch, die Nachkommen jener, aus allen Völkern erwählt, wie es an diesem Tage offenbar ist. So beschneidet denn die Vorhaut eures Herzens und zeigt euch nicht länger halsstarrig. Denn der Herr, euer Gott, ist der Gott der Götter und der Herr der Herren, der große, starke und furchtbare Gott, der die Person nicht ansieht und sich nicht bestechen lässt. Ein wunderbares Wort. Gott hat die gesamte Schöpfung ins Dasein gerufen. Er trägt Verantwortung für alles, was Leben hat, überhaupt für alles. Wenn es um Erwählung geht, dann sehen wir sie in Abraham, über Isaak und Jakob, dann die 12 Erzväter oder die 12 Patriarchen oder eben diese 12 Männer, aus denen die 12 Stämme Israels hervorgegangen sind. Gott hatte eine Entscheidung getroffen. Er wollte einen besonderen Bund aufrichten. Er wollte ein Volk, das sich zu ihm bekennt, ein Volk, zu dem er sich bekennen kann, ein Volk, dem er sich offenbaren konnte, das sein Zeugnis trägt, das heilsgeschichtliche Aufgaben übernimmt und das, was im Neuen Testament geschehen sollte, wurde ja schon im Alten Testament den Propheten und den Erzvätern kundgetan. Denken wir an die Opferung Isaaks, der sein eigenes Holz tragen musste, auf dem er dann hingelegt und geopfert wurde. So hat Christus, der Sohn Gottes, dann sein Kreuz getragen, an das er genagelt wurde. Man findet im ganzen Alten Testament, ob in Schattenbildern, ob in der Prophetie, ob in Symbolen, man findet im gesamten Alten Testament, wie einen roten Faden zieht es sich hindurch, bis es dann in Jesus Christus bei der neutestamentlichen Bundesschließung Realität geworden ist. Hier wird uns gesagt, bedenke wohl, dem Herrn, deinem Gott, gehört der Himmel, und zwar der innerste Himmel. Alles gehört ihm, bis hin zu dem Throne, auf dem er sitzt. Alles gehört ihm, die Erde und alles, was auf ihr ist. Und jetzt kommt die Begründung, und doch hat der Herr sich nur deinen Vätern in Liebe zugewandt und hat euch, die Nachkommen jener, aus allen Völkern erwählt. Und es, wie es an diesem Tage offenbar geworden ist. Erwählung ist eine der biblischen Lehren, die von wenigen verstanden wird, aber von den Auserwählten wird sie sehr geschätzt. Ein Mensch, der seine Erwählung festgemacht hat, wie auch in der Heiligen Schrift geschrieben steht, und wie Paulus sagt, für den Glauben der Auserwählten Gottes bestimmt. Es gibt eben Berufene und es gibt Auserwählte. Hier wird uns im Alten Testament vor Augen geführt, was Erwählung bedeutet. Viele Völker waren da, ein Volk wurde erwählt. Viele Männer waren da, ein Mann namens Abraham wurde erwählt. Erwählung bedeutet, Gott nimmt heraus einen hier, einen dort, aber diejenigen, die er herausnimmt, von denen weiß er, dass sie ihm glauben werden, gehorsam folgen werden, wenn er dem Abraham sagte, nimm deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und opfere ihn auf dem Berge, den ich dir zeigen werde. Dann wusste Gott, ehe er Abraham berief, dass dieser Mann gehorsam tun würde, was ihm gesagt werden würde. Genauso geschieht es bis auf den heutigen Tag. Gott hat uns dazu erwählt, um ihn, um seinen Willen, seinen Plan, sein Wort zu erkennen und dazu bestimmt zu tun, was er uns geboten hat. Also Täter des Wortes zu werden, um nicht nur Hörer zu bleiben. Ich möchte weiterlesen aus 5. Mose, dem 12. Kapitel, auch uns allen sehr gut bekannt. 5. Mose, Kapitel 12, Vers 4 bis 5. 5. Mose 12, 4 und 5. Mit dem Herrn, eurem Gott, dürft ihr es nicht so halten, in Klammern, wie die anderen Völker mit ihren Göttern. Vielmehr nur die eine Stätte, die der Herr, euer Gott, aus all euren Stammesgebieten erwählen wird, um seinen Namen dorthin zu versetzen, um dort Wohnung zu nehmen. Die sollt ihr aufsuchen und euch dorthin begeben. Erwählung schließt alles mit ein, dass Gott seinen Namen offenbart, dass er die Städte bestimmt, dass er sein Volk dahin versammelt, wo er selber ist, da, wo er Wohnung genommen hat. Wir können das ganze Alte Testament durchforschen. Gott hatte gesagt, ich werde wohnen in deiner Mitte und unter euch wandeln und werde euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Das Volk Gottes ist nicht verwaist zurückgelassen worden. Gott hat Wohnung genommen hier auf Erden in den Herzen derer, die seine Erwählung erlebt haben. Ihnen hat er sein Wort und seinen Namen aus Gnaden offenbart. Im Alten Testament lesen wir während der Zeit Moses immer wieder, wie der Herr in der Wolken- und Feuersäule herabkam über dem Offenbarungszelt, um daselbst mit Mose zu reden. Ich glaube es. Ich glaube nicht, dass die Bibel uns Dinge berichtet, die nicht stattgefunden haben. Ich glaube, dass Gott uns in seinem Worte wahrhaftige Zeugnisse hinterlassen hat. Ich glaube, dass es so geschah, wie uns berichtet wird. Ich habe keinen Anlass, in Frage zu stellen, was Gott getan oder was er uns berichten ließ. Wenn geschrieben steht, das Wasser aus dem Felsen hervorströmte, den Mose mit dem Stab geschlagen hatte, dann glaube ich das von ganzem Herzen. Und wenn dann noch in 1. Korinther 10 geschrieben steht, dass dieser Felsen Christus war, aus dem das Volk Israel getrunken hat, dann glaube ich das auch von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Aus ihm strömt das Leben hervor, ob im Alten oder Neuen Testament. Er ist die zentrale Offenbarungsstätte des lebendigen Gottes. Und Jahwe des Alten Testaments ist Jesus des Neuen Testaments. Derselbe Herr, derselbe König, derselbe Ich Bin. Darüber haben auch große Theologen geschrieben. Nur haben sie keine Offenbarung gehabt, um das alles aus göttlicher Sicht zu sehen und zu beschreiben. Aus Josua 3 möchte ich von Vers 9 bis 13 lesen. Josua Kapitel 3 von 9 bis 13. Da sagte Josua zu den Israeliten, tretet herzu und vernehmt die Worte des Herrn, eures Gottes. Dann hielt Josua folgende Ansprache. Daran sollt ihr erkennen, dass ein lebendiger Gott in eurer Mitte ist. Ich überfliege dann den Rest des Verses. Lese weiter von Vers 11. Seht die Bundeslade des Herrn der ganzen Erde wird vor euch her durch den Jordan ziehen. So wählt euch nun 12 Männer aus den Stämmen Israels, aus jedem Stamm einen Mann. Sobald dann die Fußsohlen der Priester, welche die Lade Gottes des Herrn der ganzen Erde tragen, in das Wasser des Jordans eintauchen, wird das Wasser des Jordans, nämlich das Wasser, das von oben her zufließt, auf einmal von dem übrigen Wasser abgeschnitten werden und wie ein einziger Damm stehen bleiben. So hatte Gott gesprochen und so geschah es. Könnt ihr Amen sagen? Wo bleibt das Amen? Das innere Mitgehen am göttlichen Tun. Hier war keine Feuersäule mehr, keine Wolkensäule mehr. Was war hier? Das von Gott geoffenbarte Wort befand sich in der Bundeslade, um diese Männer Gottes zu dem Zeitpunkt waren keine Propheten. Sie brauchten keine Propheten zu sein, aber sie hatten das Wort, das aus dem Munde Gottes ergangen war, das Wort der göttlichen Verheißung. Und dieses Wort haben sie getragen. Und deshalb hat Gott sich dazu bekannt. Ein entsprechendes Wort lesen wir in Psalm 114, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Psalm 114, von Vers 1, Halleluja. Alle hätten wir ruhig auch mal wieder Halleluja sagen können. Wir müssen lebendiger werden, glaubt es mir. Es tut Not, damit der Geist Gottes weiter und tiefer wirken kann. Psalm 114, Halleluja. Als Israel aus Ägypten auszog, Jakobs Haus aus dem Volk fremder Sprache, da ward Juda sein Heiligtum, Israel sein Herrschaftsgebiet. Das Meer sah es und floh. Der Jordan wandte sich rückwärts. Die Berge hüpften wie Widder, die Hügel gleich wie Lämmer. Ich glaube es, weil es so in der Bibel geschrieben steht. Der lebendige Gott, der alle Dinge geordnet hat, die ihnen Festigkeit geben kann, der kann machen, dass sie hüpfen. Der kann machen, dass sie froh werden, dass die Bäume in die Hände klatschen, wenn es so in der Bibel geschrieben steht. Können nicht ein Ast den anderen berühren? Kann das nicht geschehen? Bei Gott sind alle Dinge möglich. Von Vers 5 steht dann, was war dir, o Meer, dass du flohest, du Jordan, dass du dich rückwärts wandtest. Ja, was war dir, rotes Meer? Was war dir, Jordan? Weshalb wurdest du geteilt? Weshalb stand das Wasser wie eine Mauer da? Wir lesen weiter. Ihr und ihr Berge, dass ihr hüpftet wie Widder, ihr Hügel gleich wie Lämmer, was war euch? Was war dir Meer? Was war dir Jordan? Euch Bergen, euch Hügeln, euch Bäumen der ganzen Natur. Was geschah mit euch? Was war? Die Antwort: Vor dem Anblick des Herrn erbebe du Erde. Vor dem Anblick des Gottes Jakobs. Der Felsen wandelt zum Wasserteich, Kieselgestein zum sprudelnden Quell. Ihr Lieben, wir tun gut, wenn wir uns das Wirken Gottes immer wieder neu vor Augen führen. Und wenn wir Kleinigkeiten haben, die wir Gott im Gebet bringen möchten, wäre es da nicht gut, wenn wir dem Herrn sagen können, o Gott, der du das Meer teiltest und deine Allmacht offenbartest, Hast du nicht heute die Macht, hier einzugreifen? Wenn wir so das, was Gott getan hat, Dinge, in denen seine Allmacht offenbar wurde, wenn wir uns das vor Augen führen und dann sagen, Herr, du hast heute dieselbe Kraft. Wir sind heute Träger deines Wortes, Träger der göttlichen Verheißungen, die im Worte Gottes geschrieben stehen. Herr, allmächtiger Gott, bekenne dich zu deinem Volke, das du auserwählt hast, damit jetzt deine Herrlichkeit offenbar werde. Es genügt nicht nur, einen Gottesdienst abzuhalten, einige Schriftstellen zu lesen, ein paar Lieder zu singen, um dann zu warten, bis das Amen ertönt. Nein, wir müssen uns dessen bewusst werden, dass wir vor dem Angesicht Gottes versammelt worden sind, um die lebendigen Worte Gottes frisch vom Thron zu hören. Und ich wage zu behaupten, Gott hat uns sein Wort frisch vom Thron geoffenbart durch den Heiligen Geist in diesen letzten Tagen. Wir saßen nicht zu den Füßen Gamaliels. Und ich möchte das hier auch vielleicht noch so formulieren. Nicht zu den Füßen eines Paulus oder eines Bruder Brenhims. Wir sitzen noch heute zu den Füßen Jesu Christi, unseres Herrn. Wir werden durch den Geist gelehrt und in alle Wahrheit geführt. Dankbar sind wir für all die Knechte, die Gott sandte, die er gebrauchte. Und ich wünschte, es wäre gestattet, dass ich jetzt weinen könnte. Aber ich wüsste doch viele Dinge nicht, die ich heute weiß, wenn nicht Gott sein prophetisches Wort geoffenbart hätte. Ich hätte heute gar keine aktuelle Botschaft für diesen Tag, wenn ich nicht den Botschafter gehört und die Zusammenhänge im Worte Gottes geoffenbart bekommen hätte. Und so sind die Wege Gottes einfach wunderbar. Und dafür können wir nur danken und unserem Herrn die Ehre darbringen. Was war dir, O Meer? Was war dir, Jordan? Was war euch Berge, euch Hügel und allem, was sich dort befand? Es geschah um des Herrn Willen, der Himmel und Erde geschaffen, aber jetzt ein Volk erwählt hatte. Er gab dem Abraham die Verheißung, schon wahrscheinlich 1. Mose 13, Vers 15. Nach 400 Jahren werde ich dein Volk aus dem fremden Lande wieder herausführen, und zwar mit starker Hand. Als die Zeit erfüllt war, erschien der Herr dem Mose und beauftragte ihn zu tun, was er sich vorgenommen hatte. Soll ich mich dagegen stellen? Nein, wenn ich die Verheißung kenne, und hier ist das Wörtchen wenn am Platze, wenn man die Verheißung kennt, die Gott gegeben hat, dann ist's gut. Kennt man sie nicht, dann weiß man mit der Sache, die Gott tut, nichts anzufangen. Und deshalb steht das herrliche Wort im Alten Testament geschrieben, fasst Mut, die ihr in diesen Tagen die Worte der Weissagung hört. Wer kennt die Schriftstelle? Ich möchte vielleicht zwei, drei Stellen diesbezüglich lesen. Es kommt in der Tat darauf an, dass wir in diesen Tagen eine wirklich biblische Orientierung haben. Ich lese aus Haggai, dem ersten Kapitel, Haggai Kapitel 1, von Vers 12. Da hörten Zerubabel, der Sohn Seatils, und der hohe Priester Josua, der Sohn Jozadaks, und alle, die vom Volk noch übrig geblieben waren, auf die Mahnung des Herrn ihres Gottes, nämlich auf die Worte des Propheten Haggai, der, wie sie erkannten, Halleluja, der, wie sie erkannten, vom Herrn, ihrem Gott, zu ihnen gesandt worden war. Gestern haben wir das Wort gelesen, als der Prophet Amos war es wohl, zu dem König kam, sagte er, hier nicht, begib dich fort von hier, denn dies ist eine königliche Residenz, hier hast du nichts zu verkündigen. Und wir haben festgestellt, was dann geschehen sollte und mit Sicherheit geschah, weil es der Mund des Herrn so gesagt hatte. Es war Hosea, glaube ich, was haben wir gestern Abend gelesen? Amos, ganz genau. Herzlichen Dank. Es gibt in all diesen Propheten die wunderbarsten Stellen, die von dem reden, was Gott getan hat und von der Konsequenz, die damit verbunden ist, ob es angenommen oder ob es abgelehnt wird. Ich möchte auch deutlich sagen, dass wir damit keine Drohung aussprechen und keine Menschen Angst und Bange machen möchten. Und doch ist es unsere Aufgabe, mit allem Ernst darauf hinzuweisen, an dem, was Gott tut, nicht vorbeizugehen, sondern es dankbar anzunehmen. Es war Amos Kapitel 7. Wer es nicht gehört hat gestern Abend oder möchte, nachlesen möchte, kann es dann tun. Hier in diesem Wort haben wir nun gelesen, dass die Männer seinerzeit erkannten oder das Volk, dass dieser Mann vom Herrn zu ihnen gesandt worden war. Gerade darauf kommt es eigentlich in unseren Tagen an. Und höret noch einmal die Formulierung. Ich lese den zweiten Teil von Vers 12. Und alle, die vom Volk übrig geblieben waren, hörten auf die Mahnung des Herrn, ihres Gottes, nämlich auf die Worte des Propheten Haggai, der, wie sie erkannten, vom Herrn, ihrem Gott, zu ihnen gesandt worden war. Von Johannes dem Täufer heißt es, er war ein Mann von Gott gesandt. Wie oft haben wir das schon gesagt? Die Formulierung ist einfach herrlich. Ein Mann von Gott gesandt mit der Botschaft Gottes an das Volk Gottes, um dem Herrn ein Volk zu bereiten, um den Weg Gottes zu bahnen, damit die Herrlichkeit Gottes offenbar werden soll. Geliebte, darf ich heute in dieser kleinen Versammlung, für uns vielleicht groß, für andere sehr klein, darf ich fragen, kennt ihr einen Mann von Ruf, Rang und Namen in dieser Generation, von dem man wirklich sagen könnte, das ist ein Mann von Gott gesandt? Der tauft, wie die Apostel tauften, lehrt, wie sie gelehrt haben, zu dem das Wort Gottes geschah, und der wirklich von Gott gesandt wurde. Namen wollen wir nicht nennen, aber wir kennen sie ja, und auch da wollen wir nicht urteilen. Der größte Evangelist ist dreimal beim Papst gewesen und hat sich seinen Segen dort geholt. Katrin Kullmann war da. Viele andere waren da, aber es gab einen Mann, der auch in Rom war und der damals das Interview von Blomberg hat es vorbereitet, an jenem Nachmittag haben sollte. Und er fragte, was sind da die Formalitäten? Dann wurde es gesagt, niemals ihm den Rücken zuwenden, vorwärts zu ihm kommen, rückwärts von ihm wieder weggehen. Und all die Einzelheiten wurden ihm gesagt. Und er hat nur noch einen Satz gehabt, just forget it. Vergiss es einfach, das war's, das genügte. So nicht, so nicht, so nicht. Und könnte ein wahrer Prophet zum falschen Propheten gehen, um sich da noch einen Segen abzuholen? Das sei ferne. Gott hat seine Knechte früh und spät gesandt, um seinem Volke sein Wort zu bringen. Hier wird uns berichtet, wie sie erkannten, vom Herrn, ihrem Gott, zu ihnen gesandt wurde. Mein Herz zerreißt schier. Ich weiß, doch ich weiß vor Gott, mit aufgeschlagener Bibel vor mir, dass in unserer Generation Heilsgeschichte gemacht wurde und dass wir kurz vor der Wiederkunft des Herrn leben. Wo sind diejenigen, die erkennen, was Gott in unseren Tagen getan hat? Ja, die den Tag und die Botschaft und das, was Gott jetzt tut, erkennen. Zur Klärung sei hier gesagt, es gibt keine Botschaft William Branhams und eine von Ewald Frank. Es gibt nur eine göttliche Botschaft und die lautet und ist das Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift, die Offenbarung des gesamten Heilsratschlusses unseres Gottes. Männer Gottes hatten gar keine Botschaft. Es ist nicht so, spricht der oder der, sondern so hat Gott in seinem Wort gesprochen. Männer Gottes treten auf mit dem Worte Gottes. Wohl all denen, die auf das Wort unseres Herrn aus dem Johannesevangelium Kapitel 13 und Matthäus 10 und dann Johannes 20 sehr gut verstehen und auch beherzigen. Hier in Johannes Kapitel 13, Vers 20 steht, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer dann, wenn ich jemand sende, ihn aufnimmt, der nimmt mich auf. Wie kann man mir sagen, ich brauche keinen, ich habe Jesus, ich habe das Wort, ich habe alles? Vielleicht hast du alles aus deiner Sicht, aber hast du alles aus der Sicht Gottes? Bist du auf dem neuesten Stand im Reiche Gottes? Hier steht's doch geschrieben, unser Herr hat's gesagt, wahrlich, wahrlich. Und wenn man einmal wahrlich hört, dann muss man schon gut aufpassen, was dann folgt. Wenn man es zweimal hintereinander hört, dann sollte man überhaupt nicht mehr weiterlesen, sondern sich in den Vers, auf den es Bezug nimmt, wirklich vertiefen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, zu wem spricht er? Zu seinen Jüngern, zu denen, von denen hier in Kapitel 13 die Rede ist, mit denen er das Mahl gefeiert, die Fußwaschung gehalten und so weiter, also zu den Seinen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer dann, wenn ich jemand sende, ihn aufnimmt. Wir glauben, dass ein Mann von Gott gesandt war, das glauben wir von ganzem Herzen. Wie schon vorhin gesagt, wir predigen keine Menschen, wir danken aber Gott, dass er Männer hatte. Johannes 20, Vers 21, dann sagte er nochmals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Eine direkte Berufung, dass man Tag und Stunde weiß und den Auftrag kennt, dass man weiß, was bei der Berufung gesagt wurde. Mose wusste es, ja oder nein? Mose wusste, was ihm bei der Berufung gesagt wurde. Josua wusste es, ja oder nein? Elia wusste es, ja oder nein? Sie wussten es alle. Johannes der Täufer wusste es, ja oder nein? Alle Männer Gottes wussten es. Paulus hat es in einigen Stellen berichtet, in der Apostelgeschichte, hat er genau wiedergeben können, was bei der Berufung zu ihm gesagt wurde. Ich werde dich in die Ferne zu den Nationen senden. Wir haben einige Wiedergaben dieses Erlebnisses. Wenn man sie alle zusammennimmt, hat man eine Gesamtübersicht von dem, was geschah. Jeder Mann Gottes wusste Tag und Stunde und kennt bis heute den genauen Wortlaut, der bei der Berufung aus dem Munde des Herrn ergangen ist. Ihr Lieben, damals erkannte man in den Tagen, wer war es noch, den wir vorhin gelesen haben, aus der Amos, da hat man es nicht erkannt. Da hat der Mann, der dort die Aufsicht hatte, gesagt, mach dich auf, iss dein Brot woanders. Hier ist eine königliche Residenz, hier herrschen wir, Hier haben wir das Wort. Hier ist für dich als Prophet kein Platz. Und entschuldigt, wenn dieses Wort einige Male erwähnt wird, ich habe kein Konzept vor mir, aber hier steht's in Amos 7 sehr klar und deutlich geschrieben, in Vers 12. Darauf sagte Amazia zu Amos, sieh Herr, mache dich auf, fliehe, fliehe. Ist dein Brot dort, weissage doch, in Bethel aber darfst du nicht länger als Prophet auftreten. O Jerusalem, Jerusalem, dass du die Propheten steinigst und die zu dir Gesandten verfolgst. Eine Frage, warum steht nicht geschrieben, dass du die Evangelisten verfolgst oder die Lehrer oder die Hirten? Warum steht nicht geschrieben, wer einen Evangelisten aufnimmt, wird den Lohn eines Evangelisten bekommen? Propheten waren von Anfang an der Mund Gottes des Herrn hier auf dieser Erde. Und schon immer wollte man Gottes Wort nicht hören. Man wollte fromme Traditionen sich ein bisschen einbiegen in die herrliche Melodie der Gesänge, in die schönen Auslegungen, die da präsentiert werden. Das genügt nicht. Gott hat das Recht zu reden. Und denen, die erkennen, dass er dann ein Mann von Gott gesandt ist, um aufzunehmen, was er gesagt hat. Und ich sage euch auch, wie der Trick bei diesen Leuten aussieht. Sie reden sich selber ein, so oft sie nur können. Nein, der kann nicht von Gott gewesen sein. Denn in dem Moment, wo sie zugeben würden, er war ein Mann von Gott gesandt, müssen sie sich darunter beugen. Und gerade das wollen sie nicht. Sie wollen weitermachen wie bis jetzt. Und deshalb müssen sie ihr Gewissen beschwichtigen, müssen sich selber einige Beruhigungssätze sagen, um dann in diese Ruhe, die aber keine Ruhe in Gott ist, sondern eine selbstgemachte Ruhe ist, um darin zu verharren. Es gibt ein ganz einschlägiges Wort, was die Verkündigung oder die Sendung eines Gottesmannes betrifft. Und dann haben wir hier in Lukas 7 die beste Antwort oder die beste Übersicht, wie es so sein kann. Lukas Kapitel 7, Vers 29 und 30. Und das gesamte Volk, das ihn hörte, auch die Zöllner, sind dem Willen Gottes nachgekommen, indem sie sich mit der Taufe des Johannes taufen ließen. Aber die Pharisäer und die Gesetzeslehrer haben den Heilsratschluss Gottes für ihre Person verworfen, indem sie sich nicht von ihm taufen ließen. Es könnte jemand fragen, ist der Heilsratschluss Gottes an einen einzigen Mann gebunden, der da plötzlich die Taufe verkündigt und die Leute im Jordan tauft? Nach diesem Wort ja, denn es handelt sich um Gott selber, der da handelt. Um Gott selber, der da redet. Um Gott selber, der Heilsgeschichte hier auf Erden macht. Es handelt sich nicht um jemanden, der viel Geld hat und sich als Evangelist präsentiert und alles schön und gut ist, wo 1000 Leute in einem Chor mitsingen. Es handelt sich um Heilsgeschichte Gottes hier auf dieser Erde. Und wenn es um den Heilsratschluss geht, und das Wort haben wir hier deutlich gelesen, aber die Pharisäer und die Gesetzeslehrer haben den Heilsratschluss Gottes für ihre Person. Insgesamt können sie ihn nicht verwerfen, denn der Ratschluss Gottes bleibt bestehen. Aber für wen bleibt er bestehen? Für die, die sich in diesen göttlichen Ratschluss hineinfügen lassen. Nicht diejenigen, die daran vorbeigehen. Und deshalb steht geschrieben, dass sie den Heilsratschluss Gottes. Also, es ging nicht um Johannes, es geht auch heute nicht um einen Mann. Es geht heute, und das sage ich vor Gott, dem Allmächtigen, der einst Tote und Lebende richten wird. Heute geht es in der Gemeinde des lebendigen Gottes um den Heilsratschluss Gottes, um die Verkündigung des gesamten Heilsratsschlusses und die Vollendung dieses Heilsratsschlusses Gottes. Und dazu ist es notwendig, dass wir die Dinge, die Gott tut, nicht beiseite schieben und meinen, ja, dann haben wir bis jetzt nicht richtig geglaubt. In wie vielen Punkten habe ich mich korrigieren müssen? Ich habe dazugelernt und immer wieder Neues gehört. Aber ich habe es getan, wie die zu Beröa. Ich habe die Schrift Tag für Tag durchforscht, um mich zu überzeugen, ob es sich also verhielt. Man kann der Überzeugung sein, dass der andere im Unrecht ist und meinen sogar biblisch belegen zu können. Und dazu muss gesagt werden, nicht das Stützen auf eine einzelne Bibelstelle genügt. Man muss das Gesamtzeugnis nehmen. Und wenn es um ein Thema geht, muss man alle Bibelstellen, die zu diesem Thema gehören, nehmen. Wer nur eine nimmt, der kann so schief damit liegen, wie es nur sein kann. Die Schrift der Teufel hat sogar auch immer eine genommen. Es steht geschrieben, er wird seinen Engeln Befehl erteilen. Sie werden dich auf Händen tragen. Vergiss den Teufel. Der kennt die Bibel besser wie viele Prediger. Und wenn es darauf ankommt, kann er schön zitieren. Aber unser Herr sagte, es steht abermals geschrieben. Man muss die anderen Stellen herzuführen und nehmen, um dann eine Gesamtbeleuchtung und Erklärung und Antwort von Gott zu bekommen. Nicht durch eine Schriftstelle, durch das gesamte Zeugnis der Heiligen Schrift. Und so kann Gott weiter mit uns gehen. Aber da muss aller Hochmut abgelegt werden, aller Widerstand, alles von sich eingenommen, alles von sich denken. Einfach ein Beugen unter die gewaltige Hand Gottes. Dann wissen wir nichts mehr besser wie andere. Dann beugen wir uns vor dem Herrn. Ich sage euch, wie es mir ergangen ist, ähnlich wie einem Saulus von Tarsus, der dann sagt, ich achte alles für Kot, um Christus zu gewinnen. Das vorher Gewusste und Gelernte war verschwunden. Er hat die Offenbarung Jesu Christi bekommen und darin blieb er, darin verharrte er. Und die Dinge, die er wusste, von Gott wusste, sind ihm geoffenbart worden. Geliebte, lasst uns zusammenfassen, worüber wir heute hier gesprochen haben. Wir leben am Ende der Endzeit, das glaube ich aus völliger Überzeugung. Wenn der Herr selber von den Zeichen der Zeichen spricht und wenn er uns dann noch betonend und hervorhebend sagt, wenn ihr das seht, dass es geschieht, dann hebet eure Häupter empor, weil ihr wisst, nicht weil ihr meint, weil ihr wisst, ein göttliches Wissen aufgrund der Erfüllung biblischer Prophetie in unseren Tagen, dann wisst ihr, dass sich eure Erlösung naht. Israel zurückgekehrt, Nation war gegen Nation. Am Ende soll Friede sein, wenn sie sagen werden, Friede, Friede und Sicherheit, keine Gefahr, dann kommt das Verderben. Schauen wir doch um uns herum, was alles geschieht. Teilungen von Nationen oder von Nation und von Kontinent ist überwunden. Teilung in religiöser Hinsicht von Kirchen ist überwunden. Alles zielt auf die große globale weltweite Einheit hin. Worum geht es? Es geht aber auch darum, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes vereint wird unter einem Haupt. Und das Haupt ist Jesus Christus, unser Herr. Er ist Grundstein und er ist Schlussstein. Er ist Alpha und Omega. Im geistlichen Bereich sehen wir, dass der Geist Gottes wirklich überall angesetzt hat, in allen Kirchen und Freikirchen, um das letzte Wirken irgendwie zu bewerkstelligen, damit die Zahl voll werde, um der Herr wiederkommen kann. Und er sagte in Zacharia 4, nicht durch Heere und nicht durch Macht soll es geschehen, sondern durch meinen Geist. Und wenn ich hier in diesem 270 Seiten langen Buch lese, dass man auf katholische Art nur mit der Hostie das Mahl feiert, aber anschließend in Zungen singt, wenn man sagt, Maria ist die Gründerin und Beschützerin der Kirche und vieles andere, dann kann ich das wohl unterscheiden. Ich weiß doch, was stimmt oder was nicht stimmt. Aber ich werde mich hüten, das Wirken des Heiligen Geistes anzutasten. Lass doch dem Wirken des Heiligen Geistes freien Raum, dass er ausgegossen werde über alles Fleisch, damit dann durch das Wirken des Heiligen Geistes das Wort noch hinzukomme und das dann am Schluss angebetet werden kann, im Geist und in der Wahrheit. Nämlich das Wort ist die Wahrheit. Und so wird Gott aus allen Völkern, Sprachen und Nationen, aus allen Denominationen, die seinen herausrufen. Eins ist gewiss, entrückt wird keine charismatische Bewegung. Entrückt wird die Braut des Lamms, die gewaschen ist im Blute des Lamms. Erlöst bin ich, darf es wohl rühmen, die das Wort getragen hat, die durch den Geist versiegelt wurde auf den Tag der Leibeserlösung. Nicht alle, die Herr, Herr sagen, werden in den Himmel eingehen. Auch nicht alle, die Teufel austreiben, wie wir es ja in Lukas 7 von Vers 21 lesen, sondern die da tun den Willen meines Vaters im Himmel. Wir unterscheiden zwischen dem mächtigen Einbruch und Wirken des Geistes Gottes und der Herauskristallisierung der wirklichen Braut des Lammes, die sich schmückt, die vollendet wird, die den Namen des Bräutigams trägt, die sein Wesen trägt, die sein Leben trägt, die versiegelt ist mit dem Heiligen Geist auf den Tag der Erlösung. Nicht uns steht das Urteil an, sondern dem Herrn. Und wir sind davon überzeugt, dass er seinen Weg haben wird, wie geschrieben steht, aus jedem Volk sind ihm diejenigen angenehm, die Buße tun und zu ihm kommen. Wer war Martin Luther? Ein römisch-katholischer Mönch. Wer waren all die anderen großen Männer, die Gott im Laufe der Kirchengeschichte gebraucht hat? Sie kamen aus den verschiedenen Kirchen heraus. Und auch jetzt abschließend ruft Gott aus allen Völkern, Sprachen und Nationen heraus. Aber es geht darum, was Jesus sagte. Ich will bauen meine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Wir unterscheiden zwischen einem Rütteln und Schütteln, zwischen einem Wirken des Heiligen Geistes und dann der Herausführung und Zubereitung der wirklichen Braut des Lammes. Gelobt und gepriesen sei der Herr, unser Gott, für sein wunderbares Tun und Wirken in unseren Tagen. Gelobt sei er in Ewigkeit. Halleluja. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und dem Herrn gemeinsam danken. Bruderus, willst du danken?
Himmlischer Vater, mein Gott, wir danken dir inniglich, Halleluja, für dein teures und heiliges Wort, mein Gott, auch für diese Morgenstunde, o Herr. Mein Gott, wir danken dir inniglich, dass du uns gnädig angenommen hast, Halleluja, hast uns aus allen herausgerissen, mein Gott, hast uns Klarheit geschenkt, Amen, Herr, über dein Wort, mein Herr, Gott, über dein Reden, o Herr. Herr, wir möchten uns nicht selber erheben, sondern wir demütigen uns, ja, vor dir, dem lebendigen, Halleluja, dem wahrhaftigen, ja, Herr, und treuen Herrn, und sagen dir Dank, Herr, Halleluja, inniglich, Herr, Halleluja, für deine Gnade, für deine Treue, für dein Erbarmen, Herr. Wir danken dir auch, Herr, dass du in unseren Tagen Menschen herausrufst, Herr, die du erleuchtest, Herr, wie du einen Saulus erleuchtet hast auf dem Wege nach Damaskus, Herr. Preist und Dank Ruhm und Anbetung. Herr, wir bitten dich, ruf noch aus den Denominationen deine Auserwählten heraus, oh Herr. Lass sie zu dir kommen und dass wir gemeinsam Schulter an Schulter dir dienen, Herr, und warten, Herr, auf dein baldiges Erscheinen, Herr. Denn du wirst bald erscheinen, Herr. Preis und Ruhm und Anbetung. Herr, wir sehen Menschen, gehen ihre eigenen Wege, ihre eigenen Traditionen, ihre eigenen Überlieferungen nach, Herr. Aber dein Volk, es geht von Klarheit zu Klarheit. Es geht von Stufe zu Stufe. Es geht Himmel an. Halleluja. Preis und Ehre. Ruhm und Anbetung seid ihr gebracht. Auch für diese Morgenstunde in Jesu Namen. Halleluja.
Halleluja.
Amen.
Amen.
Amen.